Predigttext aufgeschrieben im 1. Mose. Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinem Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Amen.
Auslegung wollen wir noch mal singen, ein gemeinsames. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Also heutiger Predigttext führt uns ganz an die Anfänge der Geschichte Gottes mit den Menschen zurück. Wir befinden uns erst im 1. Buch Mose und dort erst im 4. Kapitel. Die ersten beiden Kapitel des Buches Mose beschäftigen sich mit der Entstehung der Welt und mit der Erschaffung allen Lebens und endet mit der Erschaffung des Menschen. Und am Ende dieses Prozesses fällt Gottes Beurteilung sehr gut aus. Dann nur ein Kapitel weiter und somit nur ein Kapitel vor unserem Text kommt es zu einer fatalen Fehlentwicklung. Die Bibel bezeichnet das als den Sündenfall und handelt davon, dass die ersten Menschen Früchte trotz ausdrücklichem Verbot vom Baum der Erkenntnis aßen. Wir alle wissen, die Folge war die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Und somit auch aus der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Von nun an lebte der Mensch von Gott getrennt. Und kaum ist der Mensch auf sich selbst gestellt und trägt alleine die Verantwortung für sein Tun, ereignet sich schon die nächste Katastrophe. So früh in der Menschheitsgeschichte, eben schon im 4. Kapitel, hören wir eben vom ersten Mord überhaupt. In der Predigt werden heute 5 Kernpunkte aus diesem Bericht herausgestellt, einfach um zu entdecken, was sich auch für uns heute darin verbirgt. Punkt 1 ist die Aufrichtigkeit Gott gegenüber. Es ist nicht explizit beschrieben, ist aber trotzdem interessant, der Frage nachzugehen, wo der Grund dafür liegen könnte, dass Gott Kains Opfer nicht wohlwollend ansah. Ein Grund könnte sein, dass Kain Gott gegenüber nicht aufrichtig war. Nehmen wir an, es geht darum, sich in der Gemeinde einzubringen, zum Beispiel durch Geldspenden, um ein bestimmtes Projekt zu finanzieren. Von welchen Motiven könnten Gebende nun geleitet werden? Natürlich gibt es die, denen es ausschließlich um die Sache Gottes geht. Die, die geben, was sie sich im Herzen vorgenommen haben, geben gern und haben ihren Frieden darüber. Aber vielleicht gibt es auch solche, denen der Augenschein vor den Mitmenschen ein Motiv ist. Man gibt nur, weil andere auch etwas geben. Das eigentliche Motiv ist aber nicht die Sache Gottes, sondern das eigene Ansehen. Wir kennen eine solche Geschichte aus der Bibel. Wir haben es vor Augen, als Jesus sich im Tempel neben den Opferkasten platziert und miterlebt, wie die Spendenhöhe der jeweiligen Geber laut angesagt wird. Was sagt Jesus darüber? Sie haben ihren Lohn schon erhalten. In der Bibel lesen wir, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, auch wenn Opfer manchmal wehtun. Das liegt ja schon im Wort drin. Das Wort Opfer beinhaltet fast zwangsläufig Schmerz. In der gleichen Geschichte, in der Jesus da vor dem Tempelkasten sitzt, hören wir auch von der armen Witwe, die lediglich 2 kleine Münzen in den Opferkasten tut. Das tat ihr sicherlich weh, denn wir lesen, es war ihr ganzer Lebensunterhalt. Wenn wir etwas geben, etwas opfern, dann sind wir aufgerufen, dabei aufrichtig vor Gott zu sein. Denn Gott sieht das Herz an, unser Herz. Er kennt unsere Motive. Beim Propheten Maleachi gibt es ein Beispiel für unaufrichtiges Geben. Wir hören mal rein, was dort geschrieben ist. Überschrieben ist dieser Abschnitt Verachtung Gottes durch minderwertige Opfer. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich, spricht der Herr Zebaoth, zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bringt es doch eurem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth. So bittet doch Gott und seht, ob er uns gnädig sei. Denn meint ihr, nachdem ihr solches von euch geschehen ist, er werde euch gnädig ansehen, spricht der Herr. Die damaligen Zeitgenossen hatten den Auftrag, für den Tisch des Herrn eben nur fehlerlose Tiere zu opfern. Und im Gegenzug segnete Gott sein Volk. Aber als sich die Praxis einschlich, die guten Tiere für sich selbst zu behalten, war man nicht mehr aufrichtig vor Gott. Und Gott verweigerte seinen Segen. Das Vertrauen war nachhaltig gestört, die Verbindung zu Gott abgerissen. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, einfach überschrieben mit dem Wort Sünde. Zurück zu Kain. Gott spricht ihn an. Warum ergrimmst du? Die Sünde als Kennzeichen der Macht des Bösen greift nach Kain. Er fühlt sich ungerecht behandelt und die Missgunst steigt in ihm auf. Das eigene Ich ist tief verletzt. Neid ist jetzt das bestimmende Thema. Jetzt hat die Sünde ein Einfallstor. Denn die Sünde ist nicht zuerst die falsche Tat oder das Vergehen selbst, sondern die Absicht des Bösen, unsere Beziehung zu Gott zu zerstören. So wie beim Sündenfall im Garten Eden, immer da, wo wir der Sünde ein Einfallstor bieten, greift die Macht des Bösen nach uns, um uns aus der Nähe Gottes wegzuziehen. Wilhelm Busch, ein bekannter Evangelist aus früheren Tagen, hat dazu mal formuliert: Die Sünde ruht vor deiner Tür, nach dir hat sie Verlangen, sagt der Herr. Da wurde klar, dass eine Hand aus dem Abgrund nach Kain griff. Er stand plötzlich zwischen dem Reiche Satans und dem Reiche Gottes. Wenn Menschen Böses tun, werden sie ganz schnell zu Gefangenen der eigenen Schlechtigkeit. Wie oft erleben wir, wer lügt, muss immer von Neuem lügen, wenn er nicht auffallen will. Oder wie viele Morde geschehen, um andere Verbrechen wie Einbruch, Raub oder Sexualdelikte zu verdecken. Sünde gebiert immer eine Vielzahl neuer Sünden. Hören wir den Auftrag Gottes in Punkt 3. Herrsche über die Sünde. Das ist der Auftrag Gottes. Herrschen über die Sünde. Wir hörten im Text: Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Kain verbeißt sich in seiner Auflehnung gegen Gott und in seinen Hass auf den besser gestellten Bruder. Er sieht nur noch finster nach unten, in sich selbst hinein. Und jetzt, letzte Warnung, 1:58. Kain steht unmittelbar vor dem Abgrund des Brudermordes. Und genau da warnt ihn Gott mit den Worten: Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Kain wurde von Gott selbst gewarnt und sogar beauftragt: Herrsche du über die Sünde. In ganz alten Texten steht sogar noch drin: Herrsche über ihn, weil sich hinter der Sünde der Böse selbst verbirgt. Welche Möglichkeiten hätte Kain jetzt in dieser Situation gehabt? Versuchen wir doch mal, dass wir uns in ihn reinversetzen. Wie hat er empfunden? War er vielleicht aufbrausend? War er Choleriker? Übermannt von seinen menschlichen Wesenszügen, nicht mehr Herr seiner Sinne? Er sieht sich nur noch als den Zurückgestellten und er bleibt im wahrsten Sinne im Teufelskreis der Enttäuschung. Er wird aus Neid zum Mörder am eigenen Bruder, statt sich mit Gott auseinanderzusetzen. Aber genau hier lag doch seine Chance. Er hätte doch mit Gott über die Gründe für das nicht gnädig angeschaute Opfer reden können. Denn augenscheinlich war ja immer noch ein direktes Zwiegespräch mit Gott möglich. Hier war die Chance, die Frage nach dem Warum zu klären. War tatsächlich Unaufrichtigkeit der Grund? Wäre Kain befreit worden, Gott gegenüber dies zu erkennen und zu bekennen? Jetzt wäre diese Sünde beherrscht gewesen. Denn wenn du fromm bist, also wenn du eine Gottesbeziehung hast, dann kannst du über die Sünde herrschen. Mit Gottes Hilfe wäre er in der Lage gewesen, die Sünde zu beherrschen. Gott gibt Kain den Rat, ja sogar den Auftrag, über die Sünde zu herrschen, statt ihr nachzugeben. Diese Botschaft gilt auch uns. Und die Botschaft ist aktueller denn je. Wie sieht es denn in unserem Leben aus? Wo lauert die Sünde vor unserer Tür? Und der Böse wartet nur darauf, uns aus Gottes Nähe wegzuziehen. Welche Möglichkeiten haben wir heute, die Sünde zu beherrschen? Handeln wir nicht alle oft so, wie Kain trotz Gottes Warnung gehandelt hat? Wie oft öffnen wir der Sünde die Tür und lassen sie über uns herrschen? Denn wir sind eben nicht immer die zum Guten entwicklungsfähigen. und der Glaube an den guten Kern des Menschen ist ein Irrglaube. Wer Sünde überwinden, beherrschen will, der muss sie ernst nehmen. Das ist der erste Schritt, um Sünde zu beherrschen. Wir Menschen haben doch genug Verstand und Wissen, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Und in vielen Fällen liegt es an uns selbst, was wir tun oder lassen. In der Regel ist es unsere Entscheidung und unsere Verantwortung. Wir müssen nicht lügen, wir müssen nicht stehlen, wir müssen nicht betrügen. Das ist alles unsere Entscheidung. Wir entscheiden, mit wem oder was wir uns abgeben. Wir entscheiden, ob wir gegenüber dem Finanzamt oder der Versicherung die Wahrheit sagen oder nicht. Aber trotz aller Anstrengungen und Bemühungen werden wir es nicht schaffen, sündlos zu sein. Deshalb ist es so wichtig, wachsam zu sein. Wo will mich etwas aus Gottes Nähe wegziehen? Wie oft kommt die Sünde ganz harmlos daher und wir merken gar nicht, was geschieht? Wir erkennen nicht die Absicht des Bösen, unsere Gottesbeziehung zu zerstören. Aber um Sünde zu beherrschen, braucht es Sündenerkenntnis. Wer kein Sündenbewusstsein hat, kann Sünde auch nicht überwinden. Wie oft werden Beziehungsstörungen und Sünden in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden schöngeredet oder verschwiegen? Bloß keinem wehtun. Aber so überwinden wir nicht, so beherrschen wir nicht. Als Gemeindemitglieder sind wir beauftragt, einander zu ermahnen, aufeinander Acht zu geben. Für uns gilt das Gleiche wie für Kain. Suchen wir die Gemeinschaft mit Gott, reden wir mit Gott, suchen wir immer wieder seine Nähe. Wir leben doch in neutestamentlichen Zeiten. Jesus hat für uns die Sünde schon besiegt, auch die, die wir noch begehen werden. Ohne Gott ist der Mensch in der Krise. Dann erleben wir vielleicht auch solche Stunden, wo alles auf das Messer schneide steht, wo es auch bei uns heißt, nach dir hat die Sünde Verlangen, du aber herrsche über sie. Das sind erschreckende Stunden, aber gerade in ihnen dürfen wir aufschauen. Und da erkennen wir, dass der uns nahe ist, der der Schlange schon den Kopf zertreten hat, Jesus, der am Kreuz für uns starb. Und da gibt es dann nur eins, den Hilferufen. Herr, ich bin zu schwach. Herrsche du über die Macht der Finsternis, die nach mir verlangt. Ein vierter Punkt ist die Folge der Schuld. Schuld und Sünde bleibt in der Regel nicht ohne Folgen. Wenn wir uns unsere aktuelle politische Lage anschauen, erkennen wir ganz deutlich, wie sich Europa immer weiter von Gott und Gottes Werten entfernt. Wir erleben, wie Recht zu Unrecht wird gerade an der aktuellen Homo- und Gender-Diskussion. Länder wie Ungarn und Polen, die die alten Werte hochhalten, werden eher als Schande für Europa bezeichnet. Glauben wir ja nicht, dass das alles ohne Folgen bleiben wird. Ich denke, vieles, was wir an Krisen und Ratlosigkeiten unseren Tagen erleben, ist auf die nachhaltige Gottesferne der Regierenden zurückzuführen. Aber zurück zum Text. Schuld und Sünde hat Folgen. Das war bei Adam und Eva schon so, mit den Auswirkungen für die gesamte Menschheit. Das ist bei Kain so, denn Gott spricht zu ihm, verflucht seist du. Kain muss von nun an unstet und flüchtig sein. Und wenn er seinen Acker bebauen wird, dann wird dieser keinen rechten Ertrag bringen. Weiterhin ist kein Vogel frei. Das würde bedeuten, dass jeder, der ihn fände, ihn erschlagen dürfe und dabei straffrei bliebe. Nur wenige Verse weiter lesen wir den Grund dafür, nämlich das Gesetz Gottes, hier speziell über Vergehen an Leib und Leben. Nur wenige Verse weiter ist zu lesen, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Es gibt eine Ausnahme. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seine Hand wieder fahren lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. Aber wenn jemand an seines Nächsten frevelt, ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Kain wusste wohl, was ihm bevorstand. Und jetzt tut er das einzig Richtige. Jetzt redet er mit Gott. Kain aber sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, dass ich sie tragen könnte. Und somit kommen wir zum letzten Punkt der Predigt: Gottes Zeichen, das Zeichen Gottes an Kain. Jetzt, wo Kain mit Gott redet, geht Gott auf ihn ein. Gott selbst schützt ihn vor der Strafe, die eigentlich für ihn vorgesehen war. Gott versieht ihn mit einem Zeichen, dem sogenannten Kainsmal. Dieses Zeichen schützt ihn vor dem kompletten Verderben. Er darf leben und er wird Nachkommen haben. Sicherlich wird sein Leben nicht einfach gewesen sein. Er muss mit den Folgen der Schuld und dem Fluch leben, den Gott ausgesprochen hat. Aber er darf leben. Das Zeichen Gottes versetzt ihn vom sicheren Tod zurück ins Leben. Hier sehen wir schon einen Lichtblick, einen Hinweis auf Gottes Bereitschaft zur Vergebung. Wir erkennen Gottes Wille, nicht vollends zu verurteilen, sondern zu retten. Was für Kain das Kainsmal war, ist für uns heute das Zeichen des Kreuzes. Wir dürfen leben, weil Jesus für uns die Sünde des Bösen besiegt hat. Das ist die Hoffnung für jeden, der dieses Angebot für sich in Anspruch nimmt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.